der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der niemals loslässt das Werk seiner Hände. Der Wochenspruch für die neue Woche steht in Johannes 1. Da heißt es, das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Es gibt so Aufatmensätze. Sätze, bei denen man tief durchatmen kann, die gut tun. Das ist so ein Satz. Denn ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie Auto fahren und hinter Ihnen fährt ein Polizeiwagen. Kennen Sie das? Als erstes gucken Sie auf den Tacho. Gut, also ich fahre nur 53, geht noch so klar. Aber irgendwie wird man innerlich so ein bisschen krümmig. Es fallen einem alle Verkehrssünden ein, die man überhaupt tun kann. Oder vielleicht ist ja auch so ein Rücklicht nicht in Ordnung. Wollte man ja eigentlich längst repariert haben. So ist es. Mit dem Gesetz. Das ist nicht immer so gut. Alle Sünden fallen einem ein. Und jetzt sagt das Johannes-Evangelium, mit dem Kommen Jesu ist Gottes Gnade, ist seine Zuwendung in Person sichtbar geworden. Da kann man aufatmen, wenn einer sagt, du bist richtig vor mir. Meine Gnade und Güte gilt dir. Von daher ein toller Satz für diese Woche. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Wir husten und schnupfen und keuchen vor uns hin. Die eine Hälfte hat es noch, die andere wird es spätestens nach diesem Gottesdienst haben. Überlegen Sie gut, wem Sie die Hand geben, mit wem Sie vielleicht die Tasse Kaffee teilen. Wir bleiben da nicht von ausgenommen. Es ist halt so. Und wenn ich heute keuche oder zwischendurch huste, liegt es daran, dass ich so halbwegs gerade bin. Aber es ist schön, hier zu sein, Gottesdienst zu feiern. Und es ist ein besonderer Gottesdienst. Wir wollen Lina vom Bauer Gottes Segen zusprechen. Und dazu sind neben der Familie, Mutter, Vater, Schwestern und was da sonst alles in die Sippschaft hineingehört, auch die Freunde und Freundinnen gekommen. Lina, das ist toll, dass du heute da bist und dass du so viel Besuch mitgebracht hast. Herzlich willkommen auch der Band. Danke, dass ihr heute spielt und diesen Gottesdienst bereichert. Danke für die Technik, die möglich macht, dass wir auch gut hören können. Simon Schumacher wird heute die Predigt halten und Uli Ho wird mit uns beten. Mit diesem Gottesdienst beginnen wir auch eine neue Predigt. Also ich war heute Morgen ziemlich angesäuert und habe gedacht, also wenn ich aber nicht alles kontrolliere, dann läuft immer irgendwas schief. Es gibt ja so Leute, die nicht immer so kontrollieren wollen. Ich guckte nämlich auf den Altartisch und dachte, was ist das für ein Loch? Jeder Depot-Freak hätte gesagt, so geht das überhaupt nicht. Stellt die Kerzen anders oder wenigstens die Blumen in die Mitte. Mir ist natürlich was aufgefallen, aber das werden wir gleich entdecken. Die neue Predigtreihe entlehnt sich einem Bibelwort aus der Apostelgeschichte. Sie blieben beständig in der Apostellehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Drei von diesen Sachen werden wir in den nächsten drei Wochen bedenken. Gottes Wort, Gemeinschaft und Gebet. Wesensmerkmal christlicher Gemeinde. Also es lohnt sich nicht nur heute zu kommen, sondern auch die nächsten zwei Sonntage. Und jetzt frage ich, ob jemand Geburtstag hat. Heute. Es wird kein Kind hochgehalten, kein Finger ragt sich zaghaft in die Höhe. Alles klar. Dann wollen wir Gott loben. Er steht im Mittelpunkt dieses Gottesdienstes. Er ist das Zentrum der Gemeinde. Und er ist hoffentlich auch Zentrum eures und ihres Lebens. Ihn wollen wir anbeten und loben. Und deshalb fangen wir auch an mit dem Lied, er ist der Mittelpunkt. Ja.
nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen die Ehre und deiner Gnade und Treue willen. Warum sollen die Heiden sagen, wo ist denn ihr Gott? Unser Gott ist im Himmel. Er kann schaffen, was er will. Der Herr denkt an uns und segnet uns. Und das nächste Lied.
Thank you.
Stall. Hilfst du mir, so wird mir geholfen. Allein Gott in Jerusalem. Und dass wir kleine Kinder segnen, da schauen wir auf unser Vorbild Jesus Christus, der das auch schon gemacht hat. Und wir hören davon in Markus 10. Es wurden auch Kinder zu Jesus gebracht. Er sollte sie segnen. Aber die Jünger wiesen sie barsch ab. Als Jesus das sah, wurde er ungehalten. Lasst die Kinder zu mir kommen, sagte er zu seinen Jüngern. Hindert sie nicht daran, denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes. Ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird nicht hineinkommen. Und er nahm die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Amen. Wir wollen nun gemeinsam mit allen Christen auf dieser Welt und auch mit unseren Geschwistern, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden, unseren christlichen Glauben bekennen. Und ich bitte Sie dazu aufzustehen. Ich glaube,
sein soll. Den haben wir vorher gesungen.
Ja, liebe Lieder, dein Segnungsvers, den deine Eltern, glaube ich, für dich ausgesucht haben, steht im Psalm 115, Vers 12, und da steht: Der Herr denkt an uns und segnet uns.
Und zum Zeichen dafür, dass Jesus das Licht der Welt ist und mit dir sein Lebenslicht geht, zünden wir nun die Segnungskerze an der Osterkerze an. Erste Strophe von Vergiss es nie singen, segne ich die Paten und Eltern.
Und für deren Friedensarbeit sammeln wir am Ausgang. Und jetzt singen wir das Lied.
macht zum Einstieg, den ich mir überlegt hatte. Aber ich tue einfach mal so, als wäre nichts passiert. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass hier vorne etwas anders ist. Und der schlaue Betrachter hat schon gesehen, in der Mitte fehlt was. Da fehlt die Altarbibel. Aber keine Angst, ich lege sie jetzt zurück. Und ich sage gleich, warum ich sie weggenommen habe. Wenn Sie mal genau gucken, wenn wir hier sitzen und uns zum Gottesdienst versammeln, ist die Bibel ziemlich genau die Mitte. Und das Spannende ist, also der Hildegard fällt sowas ja sofort auf. Aber mir wäre das wahrscheinlich gar nicht so schnell aufgefallen, wenn die fehlt. Und es ist so, die Bibel hat bei uns einen besonderen Platz im Gottesdienst, auch wenn wir wenig aus ihr vorlesen, aber sie liegt da geöffnet, um zu zeigen, da wo die Bibel geteilt wird, da wo sie offen liegt und sie offen zu uns spricht, da findet Gemeinde statt. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, die Bibel würde hier den ganzen Gottesdienst nicht liegen. Ja, sie hätte keine Relevanz für unser Leben. Dann könnten wir wahrscheinlich doch noch irgendwie Gottesdienst feiern, wir könnten sogar eigene Vorstellungen von Gott haben. Aber woher wollen wir denn wissen, was passt? Wir leben ja in einer Zeit, in der ja viele Menschen sagen, die Bibel, das ist doch ein Buch, die ist jetzt auch Jahrhunderte, Jahrtausende her, wo sie verfasst worden ist. Muss man sich nicht von diesem Buch verabschieden, neueren gesellschaftlichen Entwicklungen öffnen? Wir leben doch in einer Gesellschaft, wo das Christentum nicht mehr dominant ist. Was wollt ihr mit diesem alten Schinken, der eh langweilig ist und der nur noch hilft, dass der Tisch nicht wackelt, dass man was drunter legen kann? Ja, so mag damit umgegangen werden. Und irgendwie ist das Interessante, als ich so gedacht habe, all diese Vorwürfe sind gar nicht neu. Die gab es auch schon zur Zeit des Paulus. Auch da waren die Texte, die man als Heilige Schrift kannte, Jahrhunderte alt. Völlig anderen Gegenden entstanden, als sich Timotheus befand. Und irgendwie war das Christentum da auch die vorherrschende Religion, sondern da gab es andere Götter, da gab es eine pluralistische Gesellschaft und das Christentum im besten Fall eine von vielen. Aber Paulus rät Timotheus was im Blick auf die Bibel und es ist spannenderweise ganz anders als das, was man so heute in dieser Welt hört. Paulus schreibt im 2. Timotheus in Kapitel 3. Du jedoch sollst festhalten an der Lehre, in der du unterwiesen worden bist und von deren Glaubwürdigkeit du dich überzeugen konntest. Du kennst ja die, die dich gelehrt haben und bist von Kind auf mit der Heiligen Schrift vertraut, aus denen du alle Weisungen bekommen hast, die zur Rettung nötig ist. Zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Paulus beginnt diesen Abschnitt damit, indem er Timotheus sagt, du jedoch sollst festhalten an der Lehre, in der du unterwiesen wirst. An der Lehre. Und diese Lehre definiert er ja im weiteren Verlauf des Textes genauer. Da geht es in der Unterweisung in der Heiligen Schrift. Also Timotheus soll festhalten an dem, was er von Gott auf Grundlage der Bibel weiß. Darin, worin er unterwiesen worden ist. Ja, und das, obwohl das anscheinend ja nicht so ganz einfach war. Denn schließlich schreibt Paulus, du sollst festhalten. Es ist also nicht eine Selbstverständlichkeit, auf Gott zu glauben, an Gott zu glauben auf Grundlage der Bibel. Wir leben in einer Welt, in der Atheismus eigentlich nur ein kleines Phänomen der westlichen Welt ist. Die meisten Menschen glauben irgendwie an mindestens einen Gott oder an etwas Göttliches auf dieser Welt. Also fast alle Menschen glauben das sogar. Gut zugegeben, das ist nicht unbedingt die Vorstellung, die wir hier so teilen als Christen, aber immerhin, man geht davon aus, ein höheres Wesen scheint es wohl zu geben. Und wenn man das ernst nimmt, dass Gott ein höheres Wesen ist, dann gibt es eigentlich nur eine Frage, die uns dann weiterführt. Hat Gott sich mitgeteilt oder nicht? Also rein theoretisch könnte Gott ja irgendwo auch im Himmel sitzen oder weiß sonst wo und für sich vergnügt, erlöst, befreit sein und heilig da vor sich hin auf Wolke 7 meditieren und sagen, das mit den Menschen, das ist mir eigentlich egal. Mit denen habe ich nichts zu tun. So wie ja manche Menschen auch glauben, dass es eine höher entwickelte Alienrasse gibt, von der wir nichts sagen können, weil die einfach keine Lust haben, vorbeizuschauen. Das wäre eine Möglichkeit. Aber eben, dann ist es wie mit dieser Alien-Geschichte, dann können wir über Gott auch nicht viel sagen. Dann ist alles wie in die Spekulation, nichts Genaues weiß man nicht, dann stelle ich mir Gott vor als alten Mann mit grauem Bart und anderer vielleicht als gut kochende Mutter mit Spaghetti haben, wer weiß das schon, wie kann es denn auch sein, es ist doch auch letztlich alles irgendwie ihm selber überlassen. Wir Christen haben aber gerade bekannt in unserem Glauben, wir glauben an Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und damit haben wir ausgedrückt, dass wir eben glauben, dass Gott einen Bezug zu dieser Welt hat. Dass er als Schöpfer des Himmels und der Erde von Anfang an in Kontakt mit seinen Geschöpfen war. Dass er eben sich selber bezeugt in dieser Welt, dass er sich selber mitteilt. Ja, und dass er immer wieder in der Geschichte Spuren hinterlassen hat, um sein Wesen zu zeigen. Er selbst teilt sich mit in dieser Welt. Die Bibel nennt das Offenbarung. Und wenn wir das aber genau ernst nehmen, dann können wir nur das über Gott sagen, was er von sich zeigt, weil er eben dieses höhere Wesen ist. Wenn wir das ernst nehmen, dass Gott sich mitteilt in dieser Welt, dann können wir nur über das reden, was er mitteilt oder wie er sich mitgeteilt hat, über alles andere nicht. Also wenn Gott wirklich Gott ist, dann geht es eben nur über die Offenbarung. Über die Offenbarung Gottes können wir reden und über die können wir zu Gott kommen. Und jetzt kommt Paulus und sagt, und diese Offenbarung ist niedergeschrieben in der Bibel. Sie findet, diese Offenbarung findet ihre Ausgestaltung, kann man sagen, in der Geschichte Gottes mit den Menschen. Und ihren Höhepunkt in Jesus Christus, und wie vorhin Uli so schön gebetet hat, er ist das Wort Gottes. Jesus Christus ist das fleischgewordene Wort Gottes. Aber eben weil die Bibel von diesem Jesus Christus spricht, eben diese Geschichte Gottes mit den Menschen beschreibt, ist sie das niedergeschriebene Wort Gottes. Und sie unterscheidet sich damit von allen anderen Quellen, von allen anderen Büchern, von allen Meinungen dieser Welt. Paulus sagt, alles, was in der Schrift steht, ist vom Geist Gottes eingegeben. Ja, eben weil die Bibel eben nicht nur ein menschliches Buch ist, sondern der Geist Gottes sie in uns zum Leben erweckt. Deswegen unterscheidet sie sich von der Meinung, einfach nur so über Gott zu reden, von allen anderen Büchern. Und das ist die große Errungenschaft übrigens der Reformation. Also die Reformation, die jährt sich ja dieses Jahr 500 Jahre, sie ist ja die Bewegung, aus der die evangelische Kirche entstanden ist. Und damals war es so, dass die Menschen alles Mögliche erzählt bekamen, wie Gott zu sein hat. Und manche Leute nutzten das auch schamlos aus, auch die Kirche, auch der Staat. Sie nutzten es aus und zogen den Leuten das Geld aus der Tasche aufgrund von angeblichen Aussagen, die Gott machen würde. Und dann steht dieser Martin Luther auf und sagt, Freunde, wenn wir über Gott reden, dann machen wir das nicht auf Grundlage von irgendeinem Papst, der in Rom sitzt. Nicht auf der Grundlage von irgendwelchen Meinungen, die sich irgendwelche schlauen Leute mal aus machen das noch nicht mal auf Grundlage von einem Pfarrer in Heckinghausen. Deswegen alles, was hier vorne erzählt wird, immer schön an der Schrift prüfen, Klammer zu. Wir machen das auf Grundlage der Bibel. Weil sie nämlich das Wort Gottes ist, sie das niedergeschriebene Wort Gottes ist und eben dort der Ort ist, wo Gott sich selber mitteilt, die Quelle unseres Glaubens. Dass die Bibel das Wort Gottes ist, ist auf der einen Seite eine Glaubensfrage. Also dass, wer sagt, ich möchte mich Gott nahen, ich möchte mich dem christlichen Gott nahen, der kommt an der Bibel nicht vorbei. Aber auf der anderen Seite ist es auch eine Frage der Erfahrung. Paulus sagt ja eben zu Timotheus nicht nur, du sollst an der Lehre festhalten, in der du unterwiesen worden bist, sondern er sagt, und von deren Glaubwürdigkeit du dich überzeugen konntest. Also sprich, Paulus sagt, du hast in deinem Leben Erfahrungen gemacht, Timotheus, die dir die Wahrheit dieser Lehre, die Wahrheit des biblischen Befundes von Gott bezeugen. Jeder, der sich Gott naht und der die Bibel ernst nimmt, macht Erfahrungen mit Gott. Und spannend ist, diese Erfahrungen sind Erfahrungen, die schon Menschen in der Bibel gemacht haben. Wer mit Gott lebt, erkennt seine eigene Erfahrung, die er macht im Glauben, in der Bibel wieder. Und wir merken, dass die Geschichte Gottes mit den Menschen nicht nur aufgeschrieben ist damals in eine konkrete Situation für die Menschen damals, sondern dass sie auch verwoben ist mit unserer eigenen Geschichte. Und das festigt unseren Glauben. Es bestärkt unseren Glauben. Da, wo wir Erfahrungen machen mit Gott und merken, dass die Bibel das auch widerspiegelt, festigt das unseren Glauben. Und das bedeutet auch, dass ich die Bibel nicht lese wie einen Roman und wenn ich ihn einmal durch habe, dann war es das. Es ist eben nicht nur Information, sondern wir hatten das ja am letzten Sonntag mit dem neuen Herzen, es ist auch Transformation. Da, wo ich die Bibel an mein Herz persönlich heranlasse, sie persönlich für mich höre, wie einen persönlich geschriebenen Liebesbrief von Gott für mich, so würde es Bonhoeffer ausdrücken, da spricht sie zu meinem Herzen und sie verändert mich. Und ich merke, dass Gott in mir lebendig wird. Und da, wo ich im Glauben ernster wachsen will, Gott ähnlicher werden will, komme ich an der Bibel nicht vorbei. Da geht es nicht, ohne dass ich meine Nase in dieses Buch stecke. Wenn ich christlich leben will, brauche ich die Bibel. Das war mein erster Punkt. Die Bibel zeigt uns Gott. Keine Angst, die beiden anderen sind kürzer. Zweitens, die Bibel korrigiert uns. Also die Bibel bestätigt und festigt unseren Glauben, aber sie dient nicht nur dazu, alles gut zu reden, was ich mache. Aber das wäre ja so schön. Das wäre ja so schön, wenn das so wäre. Aber so ist es eben nicht. Paulus spricht davon, sie unterrichtet in der Wahrheit und sie deckt Schuld auf. Wer mit Gott lebt, der lässt sich von der Bibel etwas sagen. Da gibt es eine Hochschätzung der Bibel. Da darf die Bibel in unser Leben sprechen. Und sie deckt Schuld auf. Und das geschieht so auf zweierlei Weise. Zum einen zeigt sie uns, wie Gott ist. Wir machen mal ein Beispiel. Am bekanntesten, so was Gott so von einem möchte, sind ja oft die 10 Gebote. Und ein Gebot ist, du sollst nicht falsch über deinen Mitmenschen reden. In christlichen Kreisen wird das ja nie lästern oder falsch reden genannt, sondern Gebetsanliegen austauschen. Aber genau darum geht es. Und wenn Gott sagt, du sollst nicht falsch reden über deinen Mitmenschen, dann bedeutet das zum einen, dass Gott üble Nachrede schlecht findet, dass es nicht zu seinem Wesen passt, dass er ganz anders ist, dass er positive Gedanken hat, dass er lieber lobt, dass er gut über Menschen redet. Wie schön wäre das, wenn das in allen Gemeinden immer so Realität wäre, wenn wir so miteinander umgehen würden. Und auf der anderen Seite ist es aber auch ein kräftiger Anspruch auf unser Leben. Ein kräftiger Anspruch, dass Gott sagt, ich das genau sehe, dieses Gebot, mal ganz kurz für einen Moment ehrlich zu mir selber bin, dann weiß ich, wie groß doch diese Diskrepanz ist zwischen diesem Anspruch Gottes und der Realität, die ich lebe. Und da kommt eben die Bibel ins Spiel, wenn wir sie ernst nehmen und nicht sagen, ja gut, das mag halt so sein, eine mögliche Sichtweise, aber nichts Genaues weiß man ja nicht und vielleicht ist ja Gott auch ganz anders, sondern wenn wir sagen, wir leben mit Gott, mit Jesus Christus, dann akzeptieren wir das und dann bedeutet es eben, ich erkenne, wie weit ich von diesem Standard manchmal weg bin. Und die Bibel ist im Aufdecken von Schuld sehr entschieden. Sie macht das sehr konsequent, mit aller Strenge. Wichtig zu verwechseln, nicht zu verwechseln, ist Strenge mit Härte. Das passiert ja manchmal, wenn man mit Entschiedenheit etwas aufdeckt, dass man denkt, dass man da knallhart sein muss. Aber wo die Bibel von Schuld aufdecken redet, ist es nicht ihr Ziel, uns irgendwie zu beschämen und uns in die Ecke zu stellen, sondern sie macht das, um uns auf den richtigen Weg zurückzubringen, wie Paulus es ausdrückt. Und das beste Beispiel dafür ist doch eigentlich, wie Jesus mit Petrus umgeht. Petrus, diesem vorzeigecharismatischen Glaubensfalter, diesem Superchristen, der, als es wirklich ernst wurde, sagte Jesus, ich bin bereit für dich zu sterben. Und dann, als die Situation kam, alles andere tat, als treu zu Jesus zu stehen. Er verleugnete ihn dreimal, er verfluchte ihn. Petrus bricht sein Versprechen, weicht vom Kurs ab. Aber Jesus holt ihn zurück auf den richtigen Weg, nachzulesen in Johannes 21 und mit wie viel Liebe er das macht. Auf der einen Seite die Entschiedenheit der Schuld von Petrus aufzudecken und auf der anderen Seite trotzdem ihn mit Liebe auf den richtigen Weg zurückzuführen. Und das ist eben die Bibel auch. Sie deckt uns die Schuld auf, aber sie bringt uns auf den richtigen Weg. Und sie tut das, und das ist mein dritter Punkt, indem sie erzieht. Paulus sagt, sie erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Also Erziehung ist ja jetzt mal im Idealfall gesprochen, etwas, was aus Liebe geschieht. Da gibt es das Kind und da gibt es die Eltern. Und es ist ganz gut, wenn man so ein Kind so ein bisschen prägt. Weil manchmal haben Kinder ganz, ganz verrückte Ideen. Also jeder, der selber Kinder hat, weiß das. Da gibt es in meiner Familie eine Geschichte, die sich so zugetragen hat. Da gab es einen kleinen Jungen. Und dieser kleine Junge, der hatte einen Wunsch. Immer wenn die Mama kochte, kam der an, zog sich hoch und wollte auf die Herdplatte packen. Und als die Mutter das sah, nahm er natürlich mal die Hand und sagte mit aller Entschiedenheit nein. Und das tat die nicht, weil die irgendwie sadistisch war oder weil die dem Jungen etwas vorenthalten wollte, sondern weil sie in Liebe dem Sohn das Beste wollte. Und eines Tages passierte es, der Kleine kam wieder in die Küche, an den Herd, zog sich hoch, wollte drauf backen, die Mutter nimmt die Hand weg und sagt mit aller Entschiedenheit nein, lass das. Und der Junge guckt seine Mutter an, auch mit aller Entschiedenheit, und sagt, aber ich will, und patsch die Hand drauf. Mit einer großen Konsequenz, also Brandblasen an der Hand etc. pp. Was da passiert ist, ist, der Junge wollte seinen Kopf durchdrücken. Denn er erkannte nicht, dass die Mutter es eigentlich gut mit ihm meinte. Aber Erziehung beinhaltet letztendlich genau das. Darauf zu vertrauen, dass es gute Absichten sind, die Eltern einem weitergeben wollen, im Idealfall. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass wir mit Gott und der Bibel so umgehen wie der kleine Junge mit seiner Mutter. Da erkennen wir die guten Absichten nicht im Ersten. Und dann haben wir manchmal das Gefühl, als ob Gott uns etwas vorenthalten möchte, wenn er etwas von uns möchte. Und erkennen gar nicht, dass er die Maßstäbe gegeben hat, damit unser Leben gelingt. Und das passiert ja meistens, wenn es da so einen Kampf in uns gibt. Wenn wir vor einer Entscheidung stehen. Und wenn wir ehrlich sind, wissen wir, es gibt einen Weg, ich nenne ihn mal B, die Bibel, einen Weg B. Aber wir wollen halt unbedingt Weg A gehen. alle so machen oder weil wir das Gefühl haben, unser, so ein bisschen wie in der Werbung, unser Leben kann nur dann erfüllt sein, wenn wir diesen Weg gehen. Aber eigentlich sagt die Bibel etwas anderes. Und dann werden wir mal ganz schlau. Dann fangen wir an, uns zu überlegen, ob es nicht vielleicht so ein Schlupfloch gibt. So wie bei so einem, wir gehen zu so einer Art Anwalt, die nennen zu anderen Christen und versuchen, ob es nicht irgendwie noch möglich ist, dass ausgerechnet der Fest in der Situation, in der wir sind, vielleicht ganz, ganz anders gemeint ist, ja vielleicht sogar überhaupt gar keine Geltung mehr hat. Wir kommen da in einen Interessenskonflikt. Und wie oft fällt es uns dann schwer, uns wirklich unter das Wort Gottes zu stellen und das ernst zu meinen. Irgendwie immer, wenn das passiert, muss ich oft an besagten Martin Luther denken. Martin Luther, der die Reformation losgetreten hat vor 500 Jahren, der nämlich genau das anprangerte. Der sagte, Freunde, ihr verderbt die ganze Gesellschaft, das ganze Land, indem ihr Dinge für göttlich verkauft, die total menschlich sind und die Menschen in die Irre führen. Im Gegenteil sogar, die ihnen gar nicht gut tun, sondern sie kaputt machen. Und er schrieb viele Schriften. Und als sich so diese Bewegung ausbreitete, so flächendeckend wurde, da griffen dann die Mächtigen der Zeit an, die Kirche, der Staat, und sie zitierten Martin Luther nach Worms mit dem Ziel, dass er das jetzt alles zu widerrufen habe, was er da schreibt. Denn das gibt ja nur gesellschaftliche Unruhe, das bringt ja überhaupt nichts, der Krise. Und Martin Luther steht da und er sagt, ich kann und ich werde nicht widerrufen. Und solange ihr mich nicht mit Worten der Heiligen Schrift widerlegt, bleibt mein Gewissen gefangen im Worte Gottes. Worms. Eiskalt entgegengesetzt. Und was, wie krass das eigentlich ist, ist, Martin Luther hat damit alles riskiert. Er wusste, dass wenn er nicht widerruft, es wahrscheinlich seinen Tod bedeutet. Er wurde vogelfrei, was sein Todesurteil gleich kam. Und ich kann mir vorstellen, wie ihm alles so aufschreibt und sagt, Junge, warum? Ja? Komm, du hast jetzt ein bisschen bei den Mächtigen getrotzt, die haben dich ernst genommen, aber jetzt riskier nicht zu viel. Hör mal, du hast auch für Leute Verantwortung, die dir folgen, du haust die alle in den Tod, wenn du da nicht klein beigibst. Und trotzdem weiß Martin Luther, ich kann nur dann ernsthaft mit diesem Gott, von dem ich schreibe und rede, in einer Beziehung leben, wenn ich auch sein Wort ernst nehme. Und dann kann es etwas kosten. Und auch wenn mir alles schreibt, geh Weg A, weiß ich, ich kann nur dann an Jesus festhalten, wenn ich mich gehe. Und das tat er. Was für ein Glaubensvorbild. Und irgendwie hilft mir, wenn ich an diese Geschichte denke, manchmal, dass ich merke, ja, auch wenn es mir gerade nicht unbedingt in den Kram passt, aber es lohnt sich, an Gott festzuhalten. Und dann höre ich diesen Vers von Paulus, der sagt, du jedoch sollst festhalten an der Lehre, in der du unterwiesen worden bist und von der Glaubwürdigkeit, die dich überzeugen konntest. Die Bibel, das war heute mein Thema. Erstens, die Bibel zeigt uns Gott. Zweitens, die Bibel korrigiert uns. Und drittens, die Bibel erzieht uns. Amen.
Thank you.
vertauscht, im Gemeindebrief steht es anders, nächste Woche ist Ärger, so wie heute. Am Samstag, den 21. Januar, also einen Tag zuvor, gibt es im Café Johannes den Neujahrsempfang. Heike, lad uns doch noch mal kräftig ein.
Vielfach angekündigt, jetzt ist es fast soweit, am Ende der Woche, am Samstag von 9 bis 14 Uhr, unser Neujahrsempfang im Café Johannes. Wir wollen ein ganz klein bisschen auf das Jahr 2016 zurückschauen. Wir wollen aber noch viel mehr mit in das Jahr 2017 schauen. Und ich lade Sie ein, machen Sie doch einfach mit und machen Sie sich mit auf den Weg, das Jahr zu beginnen im Café Johannes. Und machen Sie doch am Anfang des Jahres einfach mal was ganz Verrücktes. Kaufen Sie heute zwei Karten. Eine behalten Sie für sich selber. Und die zweite Karte verschenken Sie an jemanden, wo Sie gedacht haben, Mensch, den wollte ich doch die ganze Zeit schon anrufen. Von dem habe ich doch schon so lange nichts gehört. Den rufen Sie dann anschließend an und laden ihn einfach für den kommenden Samstag zum Neujahrsempfang. Oder aber, wenn Sie sagen, ach, Neujahrsempfang ist gar nichts für mich, kaufen Sie trotzdem zwei Karten und verschenken Sie die an jemanden, wo Sie sagen, der würde sich im Leben keine eigene. Also, ich habe schon drei Karten vor dem Gottesdienst verkauft. 10 Karten würde ich gerne mindestens nach dem Gottesdienst verkaufen. Und wenn es gut läuft, gäbe es die restlichen 3 Karten noch für Spätentschlossene im Laufe der Woche im Café Johannes. Sprechen Sie mich gerne anschließend an. Die Karte kostet 10 Euro und dann können Sie das Frühstücksbuffet genießen bis 14 Uhr. Herzliche Einladung.
Jetzt musst du aber doch noch mal was sagen, Heike. Wir haben immer eingeladen von 11 bis 14 Uhr. Du hast von 9 bis 14 Uhr. Gut, also 11 bis 14 Uhr. Ich meine, natürlich können Sie sich um 9 Uhr vor die Tür stellen und schon den Kaffeeduft riechen, aber reingelassen werden wir wahrscheinlich erst später. Alles klar. Dann gibt es nächsten Sonntag nach dem Gottesdienst um 11.50 Uhr bei Kaffee und Tee ein Treffen der Musiker. Also wir haben ja nicht nur Musikerinnen und Musiker, die heute hier auf der Bühne stehen, sondern zwischen uns sitzen auch noch welche. Wir haben beschlossen, wir wollen uns mal mit ihnen zusammensetzen, um so über das Miteinander nachzudenken, wie die Kommunikation läuft, wie die Wünsche sind. Das hatten wir so noch nicht. Also nächsten Sonntag, 11.50 Uhr in der oberen Raum. Und, also zu 99,9% können wir nächsten Sonntag auch schon Kaffee trinken im Anbau. Denn er ist schon halb fertig. Sehnsüchtig erwartet, also der Helmbalk denkt immer nur, ich wollte, dass der fertig würde. Weil ich immer so kniesele und sage, wann ist es denn soweit? Aber ich habe schon ganz viele gehört, die gesagt haben, wann können wir da endlich Kaffee trinken? Also, er sieht schon gut aus und wir schaffen das zunächst am Sonntag. Wir tragen dann schnell die Tische runter und dann klappt es. Dann noch mal eine ganz herzliche Einladung zum Gemeindemitarbeiterwochenende. Manchmal denke ich, das ist wie so ein kleines Stiefkind. So eine Woche vorher fällt dann noch einigen ein, ach ja, ich könnte mich ja anmelden, könnte mal vorbeischauen. Gemeindemitarbeiterwochenende, das ist wichtig. Das ist das Wochenende, wo wir uns miteinander als Mitarbeiter und Mitarbeiterin Zeit nehmen, um intensiver zusammenzuarbeiten an einem Thema, um intensiver auch Gemeinschaft zu pflegen. Wir haben so viele tolle Mitarbeiter in dieser Gemeinde, aber mal zusammenzukommen und das intensiv zu leben und auch im Glauben in der Gemeinschaft zu wachsen. Also das, ich sage es einfach nochmal, mir liegt das sehr am Herzen. Ich finde das immer toll, diese Wochenenden. Melden Sie sich bitte noch an, Günter Kroll ist da. Wir werden wahrscheinlich nächste Woche nochmal nach Haus Friede fahren, uns die Räume angucken, damit es auch alle so wird, wie wir es uns wünschen. Und dann noch eine Bitte und Fürbitte, morgen Abend, Tag des Presbyteriums. 2 Punkte beschäftigen uns neben den vielen anderen, die ja auch noch nötig sind. Wir wollen die Weihnachtsgottesdienste nochmal bedenken. Das war ja vieles auch neu. Wenn Sie also noch Anregungen haben, wenn Ihnen noch irgendwas hängen geblieben ist, dürfen Presbyter oder Presbyterin weitersagen, sodass die es morgen mit einbringen können. Und wir haben bei der letzten Sitzung angefangen, über das Thema Personal nachzudenken. Das wollen wir morgen Abend fortsetzen. Und zwar diesmal besonders im Hinblick auf die Arbeit mit Kindern. Wie kann die weitergehen? Bitte beten Sie ganz kräftig für uns. Und dann gibt es noch ein Geschenk am Ausgang. Nicht für alle. Letzte Woche haben einige ein Herz mitnehmen können. Diese Woche kann der Rest ein Herz mitnehmen. In diesem Herz steht die Jahreslosung in Kurzfassung. Greifen Sie einfach zu, aus dem Karton so ein wunderbares Knuddelherz zu nehmen. Und denken Sie noch mal dran, dass Gott uns zuspricht, dass er uns ein neues Herz schenkt. Und jetzt lade ich Sie ein, dass wir zur Fürbitte aufstehen. Gestorben ist und in der vergangenen Woche kirchlich beerdigt wurde Frau Gisela Moss, geborene Sachse, Gunterstraße 6, im Alter von 59 Jahren.
Vater im Himmel, wir danken dir für das Leben von Frau Gisela Moss. Wir bitten dich für die Angehörigen und Trauernden. Stehe ihnen bei, tröste und stärke sie. Vater, wir glauben, dass du das Leben wirkst. Nimm uns die Angst vor dem Sterben. Vater, hab Dank, dass wir zu dir kommen können, so wie wir sind. Du gibst uns die Gewissheit, dass wir durch dich nicht bleiben, wie wir sind. Vater, hab Dank, dass wir mit dir reden, dir Fragen, Ängste und Nöte mitteilen dürfen und wir sicher sein können, dass du uns zuhörst. Danke, barmherziger Vater, dass du Geduld mit uns hast, auch da, wo wir selbst bereits aufgegeben haben. Die Heilige Schrift ist unser roter Faden. Sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den rechten Weg zu kommen und so zu leben, wie es dir gefällt. Danke, lieber Vater, dass die Eltern die Diener vom Bauer vor dich gebracht haben und dass sie deinen Segen empfangen durfte. So wie Martin Luther einmal sagte, immer wenn ein Kind geboren wird, ertappst du Gott auf frischer Tat. Der Ursprung des Lebens liegt nicht in uns selbst, er liegt in Gottes Absicht. Herr, es gibt unendlich viel Leid und Trost in dieser Welt. Menschen, die durch schwere Krankheit, Krieg, Verfolgung, Terror, Flucht und andere Unglücke harten Blut und Mitmenschen verloren haben und dadurch schwere Prüfungen und Anfechtungen durchstehen mussten. Bitte stehe ihnen bei, sei für ihnen Hoffnung und Rettung und schenke ihnen wieder Vertrauen. Du sagst, wer den geringsten Gewalt antut, der lästert mich. Wer sich aber um den Armen kümmert, der ehrt mich. Herr, sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie uns leiten im Alltag und im Umgang mit anderen Menschen. Für uns alle bitten wir dich, geleite uns mit deiner unendlichen Güte und Barmherzigkeit durch die kommende Woche und sende uns deinen Geist, damit er in uns wirke. Miteinander und füreinander bitten wir dich, so wie du uns selbst gesagt hast. Unser Vater im Himmel, heilig werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und so wollen wir in die kommenden Tage und in die kommende Woche gehen unter dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Wir bleiben stehen und singen noch gemeinsam das Lied, sei behütet.